Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag oder einen guten Abend wünschen wir euch und willkommen bei den Two Cray Nights. Wie sonst auch immer, so auch heute begrüße ich den Thomas. Thomas.
Hallo Kai. Es ist nicht ganz wie sonst immer, ne?
Wieso?
Nee, ich bin mal wieder in Kassel.
Ach so, ja,
was meinst du? In einem neuen Hotel und diesmal steht mein Mikrofon auf einer Toilettenpapierrolle, damit es hoch genug ist. Der Schreibtisch hier ist irgendwie anders als in einem anderen Hotel.
Naja, Hauptsache du verweist dir irgendwie zu helfen.
Genau. Das war das Einzige, was irgendwie gepasst hat. Ja, sonst alles gut. Als Vorankündigung, ich bin wahrscheinlich jetzt bis Jahresende jede Woche in Kassel, wenn es so weitergeht.
Was?
Wenn ich Pech habe, ja.
Warum?
Naja, wir haben gestern mit den Indikationstests 2 gestartet. Die gehen direkt in die letzte Simulation der endgültigen Migration über. Und irgendwann danach gehen wir dann live. Also ist jetzt die heiße Phase quasi losgegangen.
Mhm. Aber 2 Monate?
Ja, also wir schauen. Wenn wir vorher alles rund haben, ist es ja gut. Wenn nicht, dann nicht. Ich meine, es sind jetzt geplant immer 2 Tage die Woche. Das ist noch okay.
Ach so.
Also nicht die ganze Woche.
Jede Woche 4-5 Tage?
Nee. Montag hin, Mittwoch zurück. Das kann man vereinbaren, ja.
Das geht ja.
Genau.
Ja, bei uns ist die schöne Zeit vorbei, die Ferien sind rum. Muss heute morgens früh aufstehen.
Ja, das. Konntest du vorher länger schlafen in den Ferien?
Natürlich. Wenn man keine Brotdosen morgens machen muss, dann kann man länger schlafen. Das ist ja. So eine Stunde länger macht einfach was aus. Ist egal, wann man ins Bett gegangen ist. 6 Uhr morgens ist einfach immer Körperverletzung.
Ja. Das kann ich nachvollziehen, ja.
Weiß, da draußen gibt es Leute, die stehen noch viel früher auf. Aber ich bin da nicht der Mensch für. Das ist nicht mein Ding. Ja. Wir haben jetzt 10:30 abends und wir fangen jetzt an aufzunehmen. Das ist so eine Zeit, damit komme ich gut klar.
Das wollte ich gerade sagen. Die Leute, die noch früher aufstehen, sitzen um der Zeit nicht mehr am Rechner.
Richtig.
Ja. Nee, das gibt ja, wie heißt es so schön, diese Eulen und was sind das anderen?
Lerchen.
Lerchen, genau. Ich bin keine Lerche.
Ich bin auch keine. Ich kann meinen Kopf einmal komplett rumdrehen. So eulig bin ich. Genau.
Ja, dann lass uns mal loslegen, oder?
Ja, lass mal loslegen. Das Kapitel 15 haben wir vor uns erstmal, also 15 und 16 von der Flug der Eisensteine, wobei der Flug ja mittlerweile vorbei ist. Die.
Genau.
Ausgeflogen. Und der Garro ist gerade dabei, den Decius zu besuchen auf der Krankenstation. Also genau genommen auf der Isolierstation, die im Ganzen aus der Eisenstein entfernt wurde. Das ist so eine Glaskapsel, da hat er drin gelegen und die haben sie dann per Schwerlastkran aus der Eisenstein gezogen, bevor sie sie gesprengt haben. Und dem Decius geht's immer noch nicht besser. Die Imperial Fists Apothekarii können ihm genauso wenig helfen wie die von der Death Guard. Und dann kommt der Voyen noch zu dem Garro und der teilt dem Garro dann mit, dass das Virus mittlerweile mutiert ist und auch mittlerweile airborne, also durch die Luft übertragen werden kann. Und somit können sie auch die Kammer gar nicht mehr betreten. Also das ist nicht mehr machbar.
Was ich nicht verstanden habe.
Warum?
Ja, warum können sie das nicht mehr tun?
Naja, weil diese Isolierstation ja vorne dran ja immer noch diese Waschstraße hatte. Und wenn das ja jetzt durch Luft übertragen wird, dann kann das ja nicht mehr weggewaschen werden. Und einen Luftabzug haben sie dort wohl nicht, was weiß ich.
Das hätte ich aber schon erwartet, dass sie das irgendwie hinkriegen. Die sind im Weltraum.
Naja, nee. Also geht nicht mehr auf alle Fälle, können nicht mehr reingehen.
Ja.
Also dieses ganze Ding finde ich eh seltsam, weil ja nachher, später ja nur noch beschrieben wird, dass das irgendwie so eine Glaskapsel ist aus dem, aber das, was ja irgendwie kleiner anmutet als das da.
Genau, das klingt nicht wie eine Isolierkammer.
Nee, also das ist schon also eine Isolierstation, ja, aber so eine Kapsel ist das ja eher nicht.
Ja.
Naja. Das stimmt. Moyen ist da jetzt und er sagt, okay, ja, ne, kann man nicht mehr reingeben, Dezius muss jetzt allein klarkommen. Und der Moyen will dann nach seinem Bericht noch mit dem Garo über sein Verhalten auf der Brücke reden, wo er sich ihm ja widersetzt hat. Denn er sieht jetzt seinen Fehler ein und erwartet dann seine Strafe. Und wie der Garo auch vorher dem Cruz ja schon gesagt hat, ne, bleibt der bei seiner Ansicht, dass der Marik Vuyen, ich wusste gar nicht, dass der Marik heißt, aber
ich habe es aufgeschrieben, genau.
Ja, ja, ich auch. Dass er nur Angst hatte und fügt jetzt so nur noch die Prise hinzu, dass es ihm am Glauben fehle. So ein lupenreiner Esoteriker, der die Situation jetzt ausnutzt, um dem Vuyen Calebs Traktat auch noch in die Hand zu drücken, dass der darin etwas findet, um seine Angst zu besiegen, also Bedeutung und Glauben zu finden. Das macht er ja noch nicht mal wie die Schwurbler heutzutage aus kapitalistischem Interesse. Der ist eher so eine Art Missionar, also ein Ordensbruder, der seinen Glauben verbreitet, weil er denkt, das hilft den Menschen.
So wirkt es auf jeden Fall. Der Voyen hält ja sein Kampfmesser dem Garo hin und sagt, mein Leben liegt in deiner Hand. Und der verschont ihn, wie du schon gesagt hast, aus den schon genannten Gründen. Ja, er drückt ihm das in die Hand, das Traktat von Caleb, in der Hoffnung, dass er da drin was findet, was ihm irgendwie hilft. Ich weiß nicht, ob er unbedingt den Glauben verbreiten will, aber ihm hat's ja geholfen. Und der Voyen ist ja doch so ein bisschen betrübt und zeigt Reue. Aber dann endet die Szene auch schon.
Der nächste Abschnitt ist bei mir ein Satz.
Ja, ganze Sätze schreibe ich ja selten, aber ich habe auch nicht viel mehr. Also dieses ganze Kapitel hat für mich so ein bisschen was von, ne, eigentlich nicht nur das, sondern vor allem auch das nächste, also alles, was jetzt kommt, hat für mich so ein bisschen was von einem Hollywood-Film. Und das hier ist so die Szene, wo aus dem Warp plötzlich das Raumschiff erscheint. Ist so.
Du meinst den Abschnitt?
Ja, was habe ich wieder gesagt?
Kapitel.
Nee, das Kapitelabschnitt, irgendwie verdrehe ich das ständig. Also der Abschnitt, genau. Die riesige Phalanx bewegt sich Richtung Terra und ihr vorauseilen ganz viele Signale, die das Sol-System quasi schon vorwarnen, dass sie kommen und der Weg wird frei gemacht und ach Gott, ja. Mit einem riesigen Riss aus dem Warp macht's plopp und die Phalanx ist dann da bei Eris, was auch immer Eris sein soll. Danach kommen Pluto und Uranus, das kennt man ja noch. Und dann ist auch irgendwann Terra sichtbar. Aber hast du rausgefunden, was Eris sein soll?
Ich habe es vergessen nachzugucken. Ich habe gedacht, das musst du noch nachgucken, dann war es weg.
Ja, okay. Vielleicht ist es auch irgendein anderer Mond von irgendeinem Planeten, den wir noch nicht kennen. Ja, das war der Abschnitt.
Genau, der Dorn hat es eilig, nach Terra zu kommen. Und der Garo scheint wohl auch noch auf der Phalanx zu sein. Das war ja jetzt ja nach dem letzten Kapitel noch nicht so ganz klar, wo die Reise hingeht. Mhm. Oder Garo ist mitgeflogen. Also alle sind mitgeflogen, die auf der Eisenstein waren. Und Garo wird dann auch zu Dorn gerufen. Und man zeigt ihm dann, dass sich seit ihrer Passage an Neptun vorbei das schwarze Schiff Aeria Chloris angeschlossen hat. Also das Schiff, das wir zuletzt bei Iota Horologii gesehen hatten. Das Schiff der Schwestern der Stille.
Und das hat sich an ihre Fersen geheftet, auf Befehl des Ekliten hin. Und Dorn hätte jetzt gerne eine Erklärung von Garo, warum das so ist, weil anscheinend wissen die Schwestern, dass Kela an Bord ist. Und das findet er doch eher merkwürdig.
Also Garo fängt an, das zu erklären, was er mit den Schwestern zu tun hat, woher er die kennt. Aber dem Dorn interessiert das gar nicht, denn er will wissen, warum bekannt ist, dass die Kela an Bord ist und warum er denn gebeten wurde, die Kela zu isolieren. Das findet er irgendwie nicht so cremig, sagen wir es mal so. Und der Dorn vermutet, dass die Schwestern ein Interesse an Kela haben, weil die Kela eine Geisthexe ist, also eine Psionikerin. Und die soll auch an die Schwestern übergeben werden.
Gut, das ist ja normalerweise die Aufgabe von denen, dass sie Psioniker irgendwie ausmachen, unschädlich machen. Und deshalb vermutet Dorn, dass das auch sowas ist. Garo sagt dann, das ist Quatsch, denn das ist keine Gefahr. Das ist eher eine Frau mit einer speziellen Bestimmung oder Begabung. Und der Kruz, der mischt sich dann auch noch ein und bestätigt das quasi. Und beide sagen dann mehr oder weniger gleichzeitig, dass sie auch nicht einfach so übergeben werden kann, weil sie steht unter ihrem Schutz.
Nur das, was für den Dorn ja ein relativ schwaches Argument ist, ne? Weil er sagt ja halt, die Sons of Horus und die Death Guard werden wohl bald als abtrünnig gebrandmarkt und alles, was ihr dient und alle Legionäre werden dementsprechend ja auch dann gebrandmarkt und somit werden auch Garo und Kruz abtrünnig werden. Was absurd ist, wenn man bedenkt, dass die beiden ja alles riskiert haben, um die Nachricht nach Terra zu bringen. Mhm. Das äußert Garo dann auch gegenüber dem Primarchen der Imperial Fists, aber der könne sich aber nicht sicher sein, ob Garo und seinesgleichen nicht selbst die Verräter sind, die Horus eventuell zu Fall bringen wollen. Und ja, das klingt nach Politik und genau das scheint auch aus dem Senat zu Terra zu entspringen, denn es soll kein Risiko eingegangen werden, dass eventuell der Imperator selbst durch Garo oder Terra durch den kranken und auf der Isolierstation befindlichen Virus quasi infiziert werden soll. Mhm. Und die gesamte Besatzung der Eisenstein soll auf Luna in der Somnus-Zitadelle in Gewahrsam bleiben, bis entschieden wurde, was mit ihnen geschieht.
Wobei ich das, was Dorn gesagt hat, mehrfach gelesen habe, weil, also es wird ja öfter beschrieben jetzt, wie Dorn das Ganze intoniert und wie Garo das aufnimmt. Und Dorn sagt das jetzt nicht unbedingt aus eigener Überzeugung, sondern er greift da einfach dem vor, was andere schon sagen und auch noch sagen werden, sodass er eigentlich gar keine andere Wahl hat, als das zu tun.
Ja, klar, das schiebt er vor, ne, weil er jetzt wahrscheinlich sein Gesicht nicht verlieren will, dass er jetzt von den Politikern auf der Erde dazu gedrängt wurde, ne. Aber das kommt genau. Ja lupenrein quasi aus dem Rat von Terra.
Ja, ja, das streite ich nicht ab. Aber er, wenn es nicht käme, würde es nicht so machen. Das will ich damit sagen.
Das kann gut sein, ja.
Du hast noch einen kleinen Abschnitt oder die Einleitung von dem Abschnitt so komplett weggelassen. Wichtig ist es nicht, aber ich fand es trotzdem irgendwie witzig. Weil beschrieben wird, wie die Brücke der Phalanx aussieht. Nämlich, dass die sich über 4 Stockwerke quasi erstreckt. Und so aussieht, wie Garo das kennt, nur ungefähr 100-mal größer ist. Und er sich da durchaus vorstellen kann, wie dann so 1-2 Leute Millionen von Leuten tatsächlich irgendwie kommandieren können. Weil genug Sensoren und Tafeln und so weiter sichtbar sind, um sowas steuern zu können. Das fand ich irgendwie schon witzig. Ja, Garo findet das Ganze irgendwie doof. Und macht dann quasi das Gleiche, wie Voyen gemacht hat, zieht sein Schwert und hält es dem Dorn hin und sagt, wenn ich eh ein Verräter bin, dann kannst du mich jetzt auch umbringen. Und Dorn sagt dann, nee, so habe ich das ja nicht gemeint, mach das mal weg, aber wir müssen jetzt trotzdem zum Mond fliegen.
Dann geht's weiter, denn sie fliegen mit 2 Schiffen zum Mond. In einem der Schiffe sind die 70 Astartes von der Eisenstein. Und im zweiten ist der Kruz und die Iteratoren zusammen mit der Isolationskapsel. Der Mond wird als komplett umgebautes Gebilde beschrieben, der auch im Äquator so einen Graben hat, der da ausgehoben wurde, mit mehreren Toren und Werften und Gedöns und also eine der größten Werften des Imperiums, wo quasi alle Schiffe aus allen Größen quasi rausfallen oder rausfliegen. Und es ist wohl auch eine Verteidigungsstation. Also der wurde wohl komplett ausgehöhlt und umgebaut.
Finde ich witzig, was sie beschrieben haben. Der Ring wurde irgendwie ausgehoben, das Innere wurde ausgebaut und da sind Werften drin. Und das Material, das rausgenommen wurde, haben sie zu einem Ring gebaut, der sich jetzt um den Mond dreht quasi und auch wieder voller Werften und Geschütztürme ist. Ja, gute Fantasie.
Wo ich mir überlege, ja, also den Mond als Verteidigungsstation zu bauen, ist ja gut und schön, ne? Da fliege ich halt von der anderen Seite an die Erde ran. Ja. Da, wo der Mond halt nicht ist.
Genau.
Ist halt dämlich. Naja. Eine Waffenplattform um die Erde rum, okay. Aber um den Mond?
Nee, habe ich auch nicht verstanden.
Der Garo betrachtet beim Landeanflug die Erde, nicht Landeanflug, Landeanflug die Erde. Da kann zwar nicht viel erkennen, spürt aber so etwas wie, sagen wir mal, Heimweh. Denn er kann sich nicht erinnern, wann das letzte Mal auf dem Planeten seiner Geburt war. Es sind wohl schon ein paar Jahrzehnte. Und die Somnus-Zitadelle ist auf dem Mond. Und die ist auch mit so einem Luftschild umgeben, also dass die Atmosphäre da drin hält und auch die künstliche Schwerkraft, die dann dort herrscht. Aber dieses Gebilde, also diese Hülle kann halt von einem Schiff durchflogen werden. Und die beiden Schiffe landen jetzt dort vor dieser Zitadelle. Und der Karo geht frech wie Dreck voraus, weil er sich um Etikette da mittlerweile schon gar nicht mehr schert. Denn eigentlich hätte ein Imperial Fist aus einem Imperial Fist Schiff treten müssen. Ja, aber egal.
Er geht vor, die anderen trotten wütend hinterher, weil sie die Chance verpasst haben. Und deshalb begrüßt Garo dann auch zuerst die Schwestern der Stille, die ihnen dann entgegenkommen. Wobei er versucht, sich so ein bisschen umzusehen und zu schauen, ob er irgendwelche davon erkennt. Denn sie hatten ja schon mal Kontakt zu denen. Und dann stellt er fest, bei denen gibt's wohl auch so viel unterschiedliche, wie es Astartes gibt. Verschiedene Rüstungen, verschiedene Abzeichen. Die er kennt, sind nicht dabei gewesen bisher.
Eine, die er kennt, ist dann wohl doch dabei, und zwar die sprechende Novizin, mit der er sich nach dem Angriff auf die Flaschenwelt schon einmal unterhalten hat. Die begrüßt ihn. Und dass ihre Anführerin wird auch dann irgendwie bald kommen. Also der Garo hat dann explizit nochmal nachgefragt. Und dann kommt irgendwie noch so eine Szene, die ich nicht so ganz verstanden habe, weil jetzt kommt der Helbrecht irgendwie, also Halbrecht, nicht Helbrecht, Halbrecht, kommt jetzt irgendwie noch um die Ecke und entschuldigt sich irgendwie noch bei Garo und hofft, dass der Zweck dieser Maßnahme die Verletzung von Garos Ehre rechtfertigt, wo der Garo dann sagt, dass er alles, was er noch hat, ist seine Ehre nach den Erlebnissen, die er da ja so in letzter Zeit hatte. Und so nach dem Motto, geh kacken, Junge. Und dreht sich dann auch um und lässt ihn halt einfach stehen.
Ja, fand ich auch seltsam. Vor allem, weil das von dem Halbrecht kommt, der ja vorher quasi eins der größeren Arschlöcher ist, was so sein Verhalten angeht. Würde aber so ein bisschen unterstreichen, was ich eben über Dorn gesagt habe, dass Dorn das eigentlich so nicht machen würde, wie es jetzt abläuft. Die Szene davor finde ich aber auch seltsam, beziehungsweise habe ich nicht verstanden. Weil Garo fragt ja noch explizit nach Kendall, also der Anführerin, und die Novizin verzieht irgendwie das Gesicht. Diese Reaktion habe ich nicht verstanden.
Ich auch nicht. Es wird aber auch nicht erklärt, von daher habe ich es nicht aufgeschrieben.
Genau, es wird nicht erklärt. Also das macht es nur noch schwerer zu verstehen. Aber egal. Genau, wie du sagst, die Entschuldigung, die der Halbrechter versucht, wird quasi ignoriert. Und er wendet sich dem zweiten Schiff zu, das da gelandet ist, aus dem dann auch Decius und ein paar andere aussteigen, also ein paar andere Death Guard. Wobei Decius ja nicht aussteigt, er wird ausgestiegen in der Kapsel, die du schon beschrieben hast. Denn damit wird er quasi dann an Bord gebracht von der Station.
Ah, stimmt, die haben ja die Kapsel nur da ausgeladen. Die haben nicht die ganze Isolierstation ausgeladen.
Ja, okay, das erklärt's. Vorher Isolierstation und jetzt nur noch Kapsel. Ah. Okay.
Okay, ja, das macht doch mehr Sinn.
Genau. Und dann kommt auch die Kendall mit diesem schwarz-goldenen Schiff, das Garo ja auch schon kennt. Und hinter ihr sind dann Kila, der Sindermann und die Masadi auch. Wobei die Kendall jetzt nicht so, wie soll ich das beschreiben? Naja, sie ist nicht so drauf, wie Garo sie in Erinnerung hat. Sie wirkt irgendwie abgelenkt und misstrauisch. Und die einzige Person der Gruppe, die so gar nicht nervös ist, ist die Kila. Da wird beschrieben, die läuft darum, als wäre das Ganze eigentlich ihr Reich und sie betrachtet das jetzt mal beim Vorbeigehen so. Fand ich auch ungewöhnlich, aber typisch eigentlich.
Die Kila wird dann von den Schwestern unter Garos Protest in die Zitadelle abgeführt. Doch die Kila sagt, sie muss hier sein und bringt Garo dann damit auch zur Raison. Der Sindermann und die Oditon gehen mit ihr. Und als die Tür sich schließt, ist sich Garo sicher, dass er sie nie wiedersehen wird. Die Amanda Kendall heißt jetzt alle Gäste willkommen, also heißt sie als Gäste willkommen, besser gesagt, bis der Imperator entscheidet, was mit ihnen passieren soll. Und der Garo gibt dann auch sein Wort, dass sie sich wie Gäste benehmen werden.
Nach einer langen Pause habe ich extra aufgeschrieben. Also sie fordert es ein und er keine Ahnung, was er macht, denkt auf jeden Fall lange drüber nach und sagt dann, na gut, okay.
Der nächste Abschnitt ist lang, aber irgendwie habe ich da relativ, also fast nichts dazu aufgeschrieben. Da habe ich irgendwie nur mitgenommen, dass sie schon Tage in der Zitadelle sind und sich zwar irgendwie Gedanken machen, wie sie theoretisch entkommen könnten, aber keinen echten Ausweg sehen und damit warten sie halt einfach weiter.
Ja, also im Grunde genommen führt Garo das nach ein paar Überlegungen darauf zurück, dass Dorn die Situation schon durchaus so geplant hat. Also sie sitzen in so einer Pattsituation. Eigentlich wissen sie und auch die Schwestern, dass Garo und seine Leute, wenn er das wollte, sich relativ leicht aus der ganzen Situation entfernen könnten. Es wird auch beschrieben, dass er ausrechnet, dass so maximal 10 seiner Leute sterben werden. Dafür wohl die Schwestern draufgehen. Aber wenn sie es schaffen, wüsste er nicht wohin. In der einen Richtung, wenn sie Richtung Terra fliegen, werden sie abgeschossen, bevor sie Terra erreichen. Auf der anderen Seite steht die Phalanx und hunderte von Schiffen, die ihnen nachfliegen können. Also bringt es eigentlich gar nichts. Und deshalb versuchen sie das Ganze irgendwie auszuhalten, während er mal wieder Albträume hat und deshalb nicht schlafen kann. Und in diesen Träumen träumt er natürlich von Krulgor, aber auch von irgendeinem goldenen Leuchten, was natürlich der Imperator sein soll, dem er jetzt ja näher ist als vorher. Und dann erkennt er halt, dass das Ganze auf einen zweiten Krieg hinausläuft. Also neben dem physischen Krieg gibt's jetzt noch den, wird genannt, den Krieg der Herzen und Seelen. Wahrscheinlich ist da so ein bisschen der Glaubenskrieg auch gemeint. Also der Glaube an entweder so das Chaos und Verderbnis, also der Weg von Horus oder halt der Weg des Imperators. Und dann, eine Szene, die ich auch nicht verstanden habe, dann nimmt er das Messing-Symbol von Caleb, hält das in die Luft und sagt, ein Sturm zieht auf. Abschnitt Ende. Was auch immer er damit meint.
Keine Ahnung, deshalb steht es bei mir nicht.
Es kommt aber später wieder.
Dann wechseln wir zum Decius. Der erleidet starke Schmerzen und empfindet Hass auf alle, die ihn da jetzt leiden lassen. Und er hasst, dass er sich Garos Befehlen unterworfen hat. Alle sind so schwach. Nur der Horus, das ist ein Krieger, also ein Krieger, der Primarchen um sich schart. Und eine Stimme in Decius fragt ihn dann, ob er sterben will oder ob er mit neuer Macht, neues Leben und neue Kraft will. Der Decius stimmt zu und die Stimme verspricht ihm, neues Leben zu schenken. In dem Augenblick sieht das so aus, auch von der Formulierung her, als würde das dann jetzt noch ein bisschen dauern. Aber der Abschnitt endet und im nächsten Abschnitt verwandelt er sich auch schon.
Mhm. Genau.
Und zwar mit Panzerplatten und Klauen, also die da irgendwie wachsen. Und er wird halt zu einem Insektenmonster, das Fliegen kotzt und der Gefangenschaft der Isolationskammer entflieht und dann etwas sucht, das er töten kann. Und er nennt sich hier auch schon den Herrn der Fliegen.
Ich habe extra aufgeschrieben, dass da jetzt ein Intellekt ihn mustert in seiner Agonie und Gelegenheit sieht, seine neue Kunst zu verfeinern, nämlich die Neuerschaffung von Menschen. Das hat er mit dem Krulgor ja schon hinbekommen und anscheinend macht ihm das Spaß. Und deshalb fragt er jetzt auch den Decius, ob er da weitermachen darf.
Ist aber schön, dass er vorher um Erlaubnis fragt.
Genau. Habe ich auch nicht verstanden, aber egal. Wahrscheinlich wusste er schon die Antwort, insofern war das ja dann auch nur ein Spiel.
Damit endet das Kapitel dann und wir kommen zu Kapitel 16. Da erfahren wir dann, dass die Death Guard-Legionäre nichts zu tun haben und dazu übergegangen sind, Wache zu halten. Und auch Wache zu halten am Decius Bett, denn der wird sterben, aber der soll nicht alleine sterben. Der tollen Sendek, der ist unterwegs, um eben diese Wache zu übernehmen. Und der bemerkt dann schon, dass die Zitadelle nicht so riecht, wie sie sonst riecht. Die hat vorher irgendwie nach Rosen gerochen und jetzt riecht sie irgendwie komisch. Er merkt dann recht schnell, dass der Wachhabende nicht da ist und dass da auch der Geruch nach Blut auf einmal vorherrscht. Ein Geruch, der von der Isolierstation kommt. Und er findet Blut und Leichenteile und als er gerade Meldung machen will, wird er von einem Herrn der Fliegen attackiert und weggeschleudert. Er erkennt noch den Decius in dem Wesen und auf die Frage hin antwortet dann der Fliegenschwarm, also nicht der Herr der Fliegen, sondern der Fliegenschwarm antwortet mit Flügelschlagen und dem Nachahmen von menschlicher Stimme, kurz bevor der Sendek dann auch umgelegt wird.
Was antwortet er? Sagt einfach nicht mehr. Und dann steht da, wird sein Schädel gespalten. Schnell und ja. Wie gesagt, man hat dabei herzlich. Nee, herzlich auch nicht. Ich fand es ein bisschen plötzlich an der Stelle. Weil der Sendek wird ja doch vorher auch öfter mal genannt, auch wenn ich den Charakter nicht so wirklich vor Augen hatte. Aber ja, Abschnitt, Sendek, hallo, tot.
Ja, der ist halt da. Ja. Nur als Charakter ja nicht so wirklich etabliert. Ne? Also das ist so.
Ja, das stimmt.
So ein Redshirt, dass da so ein paar Folgen lang dabei war.
Okay. Also eigentlich schon länger überlebt als sollte, ja.
Genau.
Ja, die Idee, dass die Fliegen eine Stimme imitieren, finde ich irgendwie witzig.
Ja, ich auch. Man hat es direkt im Ohr, wie das klingt.
Genau. Es ist schön beschrieben. Und es wird immer wieder auf Gestank dann eingegangen und Körperteile und lest ja am besten selbst.
Dann hat Garo mal wieder Halluzinationen, denn der hört eine Frau schreien. Und da aber sonst niemand im Raum das hört, denkt er sich, das ist bestimmt die Kila. Genau. Und ist dann sofort alarmiert. Und er mobilisiert dann den Gruß und noch ein paar weitere Krieger und geht dann seinem Gefühl auf die Spur. Und der Trupp kommt dann an der Krankenstation vorbei und findet dann nur noch Überreste. Und sie finden dann aber auch Decius abgestreifte Gesichtshaut.
Genau. Das hatte ich von der Beschreibung, wie er aufgestanden ist, so gar nicht wahrgenommen.
Nee, das war auch nicht beschrieben. Also da wurde nur beschrieben, dass irgendwie Panzerplatten gewachsen sind und zusätzliche Augen und Mundwerkzeuge. Und
genau.
Ja, dass er sich ja komplett gehäutet hat, das stand da nicht. Aber ist dann hier eindrucksvoll nachgeholt worden.
Mhm. Genau, Haut mit Öffnungen für Augen, Ohren und Mund.
Ja, und jetzt gehen sie auf die Suche nach dem das gehört hat.
Dann wird so ein bisschen beschrieben, dass der Gruß innerlich dabei ist, aufzugeben, weil sie halt durch Gestank und Leichen warten und feststellen, dass der Teil der Krankenstation, in dem sie jetzt unterwegs sind, eher sowas wie ein Hospiz ist, also Hospiz der Schwestern. Aber egal, wo sie reinkommen, welches Zimmer, entweder liegen da nur Leichenfetzen oder noch so halb am Leben befindliche Schwestern, die alle irgendwie eine andere Krankheit bekommen haben. So nach dem Motto, probieren wir mal aus, was mit denen passiert, wenn die das bekommen. Und spannenderweise, das wird auch vorher schon beschrieben, bei dem Sendek oder den Überresten von Sendek, sind auch Rüstung und Metallteile und alles schon so verwittert oder verfallen, als wären die seit Wochen schon kaputt oder tot.
Mhm.
Also man merkt, dass das doch sehr unnatürlich ist, was da passiert. Ja, und dann kommen sie an eine riesige verrostete Luke, nachdem sie auch ein paar Schwestern gefunden haben, die immer so 5 Löcher in der Brust irgendwie hatten, von einer Klaue, wie sie feststellen. Und hinter der Luke sehen sie dann, von was diese Klauen kommen.
Sie finden ein Wesen, das sich mit einer Gruppe von Schwestern im Kampf befindet. Und das ist nicht so ganz genau auszumachen, weil es sich inmitten eines Fliegenschwarms befindet. Aber sie greifen dann an, und zwar im Nahkampf, weil der Garo nicht riskieren will, da irgendwelche Treibstoffleitungen zu treffen. Mhm. Der Garo rettet dann die Amandera Kendell und bittet sie, die Zitadelle abzusperren und den Mutanten dann den Astartes zu überlassen.
Ja, nachdem sie mit Handzeichen ihm klar gemacht hat, dass irgendwie nicht klar ist, was das für ein Feind ist, auf dem sie da gerade einprügeln, sagt sie ihm noch, er soll dann vorsichtig sein und macht tatsächlich, was Garo sagt. Und dann ja, stürzt sich Garo quasi mit seinem Energieschwert in die Fliegen rein.
Aber jetzt wird nur noch er beschrieben, ne? Also alle anderen sind jetzt weg irgendwie werden gar nicht mehr erwähnt.
Genau, es konzentriert sich jetzt auf ihn und seinen Kampf gegen Decius. Es wird aber irgendwo auch dazwischen beschrieben, dass Decius ja ein ehemaliger Schüler von ihm war und er schon damals der Einzige war, der überhaupt eine Chance im Kampf gegen ihn hatte.
Ja, ist ja okay, aber die anderen werden gar nicht mehr erwähnt. Die waren in einer kompletten Gruppe unterwegs und die Gruppe hat sich gerade irgendwie aufgelöst.
Ja, die sind halt auf einer Plattform mit schmalen Stegen und ich weiß nicht, vielleicht sind die beiden wirklich so isoliert, dass die anderen keine Möglichkeit mehr haben einzugreifen.
Ja, trotzdem seltsam. Vor allem der Gruß hätte ja aber schon noch irgendwas gesagt.
Ja, davon, genau, wäre ich eigentlich auch ausgegangen. Kommentiert ja gerne alles. Nee, das stimmt. Sind isoliert, ja.
Der Decius begrüßt Garro mit einem "Seht, ich bin geheilt." Also das sagen jetzt auch wieder die Fliegen und nicht der Decius selbst. Und der Garro kann nicht fassen, was aus dem vielversprechenden Jungen wurde, der sich jetzt auch selbst als den Herr der Fliegen vorstellt. So wie ich das geschrieben habe, sieht das so aus, als würde er seinen Zylinder ziehen und würde sich vorstellen, aber er sagt halt, er ist der Herr der Fliegen. Und ein Dämon und ein ewiger Avatar des Verfalls.
Ein Verräter. Und dann erklärt der Decius, naja, Verräter vielleicht, aber du bist ja eigentlich dran schuld und eigentlich bin ich jetzt die Zukunft geworden und das Einzige, was zählt, nämlich ich habe den Tod ausgetrickst. In Klammern, wie das ein echter Sonnenmortarion auch tut. Und dann erzählt Garro tatsächlich das erste Mal, ja, das hätte ja gar nicht passieren müssen, wenn du deinen Geist in die Hände des Gottimperators gelegt hättest. Das Wort Gottimperator sagt er, glaube ich, das erste Mal in dem Moment und wird dann auch direkt ausgelacht. Sagt nur, Quatsch, diese goldene, hohle Hülle hat überhaupt nichts mit Gott zu tun. Das Göttliche habe ich jetzt erlebt, nämlich durch den Verfall.
Genau, weil das einzig Göttliche ist das, was ihm jetzt neues Leben ermöglicht. Und greift halt hier offen halt auch Garros Glauben an, der das aber völlig kalt lässt. Ne? Sagt ja, wie gesagt, spricht er selbst vom Gottimperator, wie du gesagt hast. Und ja, er sagt das hier zum ersten Mal. Es kommt ihm dann auch relativ leicht um die Lippen. Es hat dann nochmal so einen Schritt mehr in seinen Glauben reingemacht.
Genau.
Das Ganze geht jetzt schon so ein bisschen Richtung Fanatismus, aber naja. Ja. Kommt noch.
Genau, das kommt noch, genau.
Garro kann den Herrn der Fliegen verletzen, aber dann sofort strömen Fliegen herbei, die den Riss im Panzer schließen. Garro ist es sicher, dass nur er dem Herr der Fliegen gewachsen ist, denn schon früher konnte niemand von seinen Brüdern je Decius besiegen und Decius ist ja quasi Garros Schüler.
Das war mir so nie bewusst, ne?
Naja, mir auch nicht. Das wird hier dann auch irgendwie zum ersten Mal erwähnt.
Ja.
Und die kämpfen noch ein bisschen hin und her, wie gesagt, auf so einem einsamen Steg und da hat sonst nichts Platz und da sind jede Menge Fliegen und bäh und alles doof. Und dann kommen sie irgendwann auf einem Landefeld an, da ist sonst nichts. Und Garro sieht, da ist eine Außenluke, die halt zum Vakuum des Raums und zur Mondoberfläche führt. Und er gibt dann quasi der Kendall den Befehl, diese Luke zu öffnen. Und damit die Atmosphäre in den Raum rauszublasen. Und genau das passiert dann auch. Und das Erste, was dem Ganzen zum Opfer fällt, ist der Schwarm, der Fliegenschwarm. Macht und dann ist der Schwarm weg. Und dann wird aber der Herr der Fliegen und Garro selbst auch aus der Kuppel, in Anführungszeichen, halt rausgeblasen.
Garro versucht, sich dagegen zu wehren, aber der Herr der Fliegen krallt sich quasi an seinem Fuß fest und zieht ihn mit. Und dann kriegt er auch noch so einen Frachtbehälter an den Rücken. Dadurch kann er zwar plötzlich wieder aufrecht stehen, aber dadurch kann er sich nicht besser festhalten. Und plötzlich sind sie dann beide draußen im Mondstaub. Ab da wird's komisch, finde ich.
Ja, es wird seltsam. Also da Garro rappelt sich auf und sieht dann halt noch den Schneeengel, den er gemacht hat.
Genau.
Und will dann irgendwie sein Schwert aufheben und dann haben wir quasi so einen Jumpscare, weil der Herr der Fliegen dann aus dem Mondstaub rausspringt und ihn dann attackiert. Also vorher versucht er sich noch irgendwie dann zurechtzubiegen und aufzurappeln und kriegt eine Pille aus seiner Halskrause raus, also ein Schmerzmittel anscheinend.
Weil seine Schulter ausgekugelt ist und die kann er sich dann wieder einrenken.
Nach bester Lethal Weapon Manier.
Genau, da ist aber noch was ich gar nicht verstanden habe. Da wird beschrieben, dass er wohl einen Riss in der Rüstung hat und deshalb auch das Vakuum sich jetzt langsam einen Weg in die Rüstung bahnt.
Mhm.
Das wird hier erwähnt und dann den Rest des Kapitels nicht mehr.
Richtig. Das ist ähnlich wie bei Star Trek The First Contact, als der Worf einen Riss im Raumanzug hatte und hat es dann mit einem Borg-Arm abgebunden. Vielleicht ist das sowas.
Okay.
Als würde der Borg-Arm das abdichten. Das ist genauso unlogisch.
Kennst du The Hundred, die Serie?
Bitte?
The Hundred.
Nee.
Okay, da ist es auch so, die landen auf der Erde. Das Erste, was ihnen einfällt, ist, oh, wir haben kein Essen dabei. Wir müssen unbedingt Essen finden, sonst sterben wir. Und ab der zweiten Folge suchen sie kein Essen mehr.
Das siehst du mal.
Ja, ist genauso sinnvoll wie das hier.
Wenn Autoren was aufschreiben und das dann vergessen und das nicht weiterführen. Also das ist, ne?
Okay.
Es passiert. Es ist doof, aber es passiert.
Tja, dafür hüpft Garo jetzt über den Mond.
Genau, weil ich habe eben schon erwähnt, dass unterhalb der Kuppel ist normale Schwerkraft und also künstliche Schwerkraft und auf dem Mond ist halt nur noch ein Sechstel der Schwerkraft und der Garo kann hier hüpfen und springen. Das ist ja nicht so ganz gewohnt, er braucht so ein bisschen, um sich dran zu gewöhnen, aber das kriegt er schon irgendwie hin. Und sie kämpfen jetzt auch in dieser Mondschwerkraft und der Garo fragt sich, wie das Vieh überhaupt noch leben kann hier im Vakuum. Aber funktioniert wohl ganz gut.
Ja, der Satz, der da steht, ist, es trotz der Realität durch bloße Existenz. Das ist nichtssagend. Aber passt vielleicht auch zum Chaos. Wobei, da kommen wir nachher vielleicht noch im Fazit dazu, wie das überhaupt sein kann, aber.
Das passt auch zu einem Ork.
Ja, gut, der glaubt ja an sich selbst. Also.
Ja, siehst du? Genau. Auch durch bloße Existenz.
Ich finde noch schön beschrieben, dass das Ganze völlig geräuschlos abläuft, weil normalerweise ist er Schlachten. Getümmel gewohnt, aber hier gibt's halt keinen Ton.
Hat ja. Aber auch den Vorteil, dass es nicht mehr stinkt.
Genau, das wird auch beschrieben. Er riecht nur sein eigenes Blut so langsam.
Getragen von seinem eigenen Glauben und der Bestimmung, die er da zu erfüllen hat, besiegt er das Monster dann auch, indem er es köpft, und zwar mit seinem Schwert.
Aha.
Er hat dann gewonnen, aber aus dem Kopf schießt dann noch so eine Rauchfahne an ihm vorbei und die Worte "Verfall kann man nicht töten" bleiben ihm dann noch im Gedächtnis. Und es wird dann doch noch ein bisschen pathetisch, denn er blickt zur Erde empor und sagt zum dort wohnenden Imperator, er solle ihm sagen, was er wünsche und es wird getan werden. Das ist so das, was ich eben meinte, das ist so der nächste Schritt zum Fanatismus. Das hier ist, glaube ich, der letzte Schritt zum Fanatismus.
Genau, und das ist auch das, was ich mit Hollywood-Ende meinte. Der steht jetzt da und sagt, ich bin bereit, mein Lord, keine Zweifel, keine Furcht, nur noch Glaube.
Mhm.
Ja, das ist sehr theatralisch. Wobei er ja, bevor er da hinkommt, erstmal wirklich am Aufgeben ist. Also er kämpft und stellt dann fest, irgendwie hat das Ganze keinen Sinn und ich habe ja meine Bestimmung erfüllt, also die Nachricht überbracht und will tatsächlich so ein bisschen aufgeben. Dann hört er wieder die Kila schreien und die sagt dann, hey, du hast noch deinen Glauben, du hast eine Bestimmung, jetzt mach mal. Und dann ist er plötzlich wieder voller Energie und gewinnt den Kampf.
Ja, das war Kapitel 16.
Genau.
Ein bisschen mehr Action, deshalb ein bisschen weniger Text von uns. Das Bild am Ende erinnert mich noch so ein bisschen an alte Perry Roden Hefte. Also es gibt so Kapitel, die werden mit so einem Bild abgeschlossen, die so ein bisschen die Handlung umfasst, so der letzten paar Seiten. Und die Illustration hier kommt so einem Perry Roden Heft schon recht nah. Die Mondoberfläche mit dem Herrn der Fliegen, also einem insektoiden Wesen mit Zähnen, vielen Augen und Mundwerkzeugen, also so eine Mischung aus Spinne und Insekt, und den mit Fäusten kämpfenden Garo und die Erde im Hintergrund, über der gerade die Sonne aufgeht. Es ist so eine gesunde Prise Space-Kitsch.
Ja, Kitsch ist gut. Also den Herrn der Fliegen habe ich mir durchaus ein bisschen anders vorgestellt. Das ist ja, Perry Roden passt vor allem zeitlich ganz gut, wo ich es einordnen würde, wenn ich es nicht in dem Kontext gesehen hätte.
Hä? Wie meinst du?
Naja, es gibt durchaus sehr alte Perry Roden. Und für mich hat das immer so einen Touch 80er. Und so kommt mir das Bild auch vor.
Ja, 60er, 70er, 80er, genau. Also so diese Phase von Weltraumgeschichten. Ne? Das ist so. Ja, da hätte ich es auch verortet. Ja.
Und jetzt erklär mal noch, wie dieses Dämonenvieh überhaupt in der Realwelt existieren kann. Weil das, was wir vorher kennengelernt haben auf der Eisenstern, war ja im Warp und hat sich aufgelöst, als sie den Warp verlassen haben.
Naja, vielleicht durch die Krankheit, dass es vielleicht aus den eigenen Zellen heraus mutiert ist.
Ja gut, die Krankheit war ja wirklich im Realraum. Und dann ist Papa Nörgle gekommen und hat das mutiert. Finde ich trotzdem komisch. Also ist ja, eigentlich ist es ja schon ein Schritt weiter. Vorher war das nur im Warp, jetzt ist es außerhalb des Warp gefährlich.
Naja, vielleicht ist das Nörgle-Evolution. Vorher konnte das noch nicht außerhalb vom Warp und jetzt kann das doch.
Ja. Vielleicht ist ja auch das mit einem Sturmzitteran gemeint.
Meinst du?
Ich weiß es nicht.
Ein Sturmzitteran glaube ich eher, dass halt dieses, also nicht, dass dieser Fortschritt dessen, dass sie jetzt auch im Realraum existieren können, sondern das, was jetzt noch an Ereignissen auf sie zukommt. Mhm. Vielleicht Diskussionen im Rat von Terra.
Keine Ahnung. Genau. Der Wortsturm, der jetzt auf sie einprasselt wird, genau. Ja.
Shitstorm, guck mal.
Ja, genau. Willkommen auf Facebook.
Guck mal, in 20.000 Jahren gibt es TikTok immer noch.
Und die Galaxis brennt. Hm? Das sagt er ja zwischendurch auch, der Decius. Er sieht die Zukunft oder hat sie gesehen. Und in 10.000 Jahren wird die Galaxis immer noch brennen, sagt er.
Hat er eigentlich ganz Unrecht.
Genau.
Gut, hast du noch was zu ergänzen?
Nee, eigentlich nicht. Wir haben wieder das Wichtigste besprochen. Es ist relativ viel passiert eigentlich. Aber sonst, nö, passt.
Dann war's das für heute. Waren hoffentlich auch für euch zwei spannende Kapitel. Und wir sind ja jetzt in dem Handlungsstrang, dass wir mit nach Terra geflogen sind. Bin mal gespannt, ob wir noch erfahren, wie es dem Sigismund auf Istvan geht.
Ja, ich hoffe es doch.
Wäre potenziell auch was für eine Kurzgeschichte oder ein anderes Buch. Ne? Also
ja, das stimmt, ja.
Abwarten. Viele Kapitel sind es jetzt nicht mehr. Und ja, wir werden es sehen. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal hier bei den Two Queer Nights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.